Herzlich willkommen zu unserem Podcast 1000 Gesichter plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind
Dirk
und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Moin Dirk.
Moin Edda.
Da sind wir wieder. Wie immer haben wir ungefähr eine halbe Stunde Zeit mitgebracht, selbst so gewählt. Das ist ja im Patientenleben nicht immer so. Da heißt es oft warten und vertrauen. Man muss nicht nur Geduld mit sich selbst haben, sondern auch mit allen anderen. Wie viel Lebenszeit ich mittlerweile gewartet habe, mag ich gar nicht ausrechnen. Früher auf die Bahn, heute auf den Arzt und auf vieles anderes. Dirk, hast du heute schon gewartet?
Nee, heute habe ich tatsächlich noch nicht gewartet. Ich bin auch ein bisschen raus aus dem Warten, ne? Wann hat das denn bei dir angefangen? Hat das auch bei dir beim Arzt so angefangen, dieses, wenn man krank wird, dieses? Also es hat bei mir fundamental eingeschlagen, das erste Mal mit dem Warten.
Also es ist tatsächlich so, früher habe ich auf die Bahn gewartet. Also das Thema
auf
Warten.
Auf die Bahn, okay,
das
okay.
Ich begleitet war mich Autofahrer. Schon sehr viel länger.
Oder
ja,
Radfahren.
Beim Autofahren, da wartest du ja auch darauf, dass das Ziel näher kommt, dass die nächste Tanke auftaucht, dass du mal auf eine Toilette kommst. Also da gibt's auch Gründe zu warten, sagen wir es mal so.
Ja, das stimmt
aber
natürlich.
Aber das Warten hat sich einfach verändert. Früher hatte ich's quasi eilig, will ich nicht sagen. Aber ich hatte immer Termine. Ich musste ja abends auf die Bühne. Also bitte, liebe Bahn, mach hin. Ich muss da heute Abend sein. Das war das Warten früher. Ich kann bei der Diagnose jetzt ja nicht behaupten, ich hätte auf sie gewartet, weil das ging A, glaube ich, schnell und B, war ich nicht wirklich anwesend.
Ich glaube auch bei dir, ne, da kommt wieder dieser Sonderfall dahin.
Ja.
Du hast nicht so lange in neurologischen Praxen wie ich verbracht, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Ich hatte ja quasi schon den Wahnsinn, bevor ich überhaupt krank war. Ne? Und für mich bestand interessanterweise auch der Wahnsinn immer in den anderen, die sich so aufgeregt haben.
Okay.
Weißt du, für mich stand ja zur Disposition, dass eventuell echt was so richtig Böses passiert. Das macht Warten jetzt nicht besser. Aber man hat ich hatte zumindest im Hinterkopf, das Warten wird sich wohl irgendwie lohnen, während alle anderen im Wartezimmer nach 20 Minuten komplett steil gegangen sind.
Ja, also ich war einfach das Warten schon gewohnt, von Berufswegen, und hatte nicht so dieses Warten, jetzt kommt eine Info, die ich nicht schon habe. Weißt du, was ich meine? Meinen ersten Neurologenbesuch hatte ich schon mit Diagnose. Da war ich das erste Mal in meinem Leben beim Neurologen.
Ja, so. Siehst du, das ist der Unterschied.
Ich habe nie auf freier Wildbahn auf irgendeine Diagnose fiebernd gewartet. So, deswegen kann ich da wenig mitreden, glaube ich. Ich habe aber viel gewartet in Arztpraxen.
Ja, nachher, ne?
Also man kennt es als Gesunder, wartest du höchstens mal beim Zahnarzt oder beim Augenarzt oder beim Hausarzt. Das sind so die Klassiker und Frauenarzt und Urologe und so. Aber das hat schon eine andere Qualität jetzt, weil Warten ja auch was anderes bedeutet. Also ich muss ja, ich will euch nicht nerven mit meinem Blasenproblem, aber es ist eben mit jede Minute, die ich warte, weiß ich auch, werde ich vermutlich auf Toilette müssen, und zwar nicht zu Hause und hoffentlich nicht auf dem Arzt. Also im Arztzimmer oder so. Das Warten hat sich einfach verändert, aber ich warte viel, weil man wartet ja nicht nur auf den Arzt. Ich warte ja auf alle. Ich warte auf meine Physio, ich warte auf meine Ergo. Ich warte, dass die Tabletten kommen.
Und es wird nicht besser, Alter.
Es
wird, glaube ich, schlimmer. Und vor allem wird bei uns, das stelle ich fest, bei meinem Vater, der ist ja 95, ne?
Ui.
Da löst das den kompletten Wahnsinn aus. Genauso wie bei meiner Schwiegermutter, die pflegebedürftig war. Und der Pflegedienst, jetzt muss man sich vorstellen, so eine Frau, die sich nicht mehr selbst fertig machen kann. Na, du kannst nicht die Haare schön machen, du kannst das alles nicht. Und dann kommt der Pflegedienst ja nicht nur eine Stunde zu spät. Nein, kommt auch noch eine Stunde zu früh, was dann solche Menschen in dem Alter in den kompletten Wahnsinn stürzt. Also das kann ich wirklich definitiv so sagen. Ich glaube, die wissen gar nicht, was sie diesen Menschen antun, wenn sie sowas machen. Ne? Jemand, der nicht mehr selbstbestimmt irgendetwas regeln kann.
So, und jetzt so für so Leute wie mich, ich habe ja jetzt nicht den Pflegedienst, um mir bei der Körperhygiene zu helfen, sondern ich habe ihn zum Beispiel für den Haushalt. Ich habe diese Entlastungsregel in Anspruch genommen, diese 125 ja. Euro oder 135, genau. Weiß ich nicht mehr, im Monat, die man zur Verfügung hat. Und dann hat es die Krankenkasse aber so gemacht, dass du dir nicht von Nachbarn oder normalen Menschen helfen lassen kannst, sondern das muss eine zertifizierte Pflegekraft deinen Boden wischen.
Ja, das ist auch
so
sehr
pervers,
schräg.
Wie es klingt, ist es auch für beide Seiten. Also mir tut jedes Mal, wenn wieder eine Pflegekraft hier reinkommt, die tut mir so leid, weil es ist nicht ihr Beruf und es ist nötig, unnötig. Es ist einfach nicht nötig, dass sie das macht, aber sie muss es tun. Ich habe jetzt zum Beispiel vor Weihnachten bis heute war keiner da.
Ja, das ist bei uns auch so gewesen.
Das kann passieren und es geht eben nicht um die Körperhygiene. Es geht nicht darum, dass ich nicht auf Toilette komme ohne sie, sondern wir reden hier über, es ist ein Erste-Welt-Problem, über Staub auf dem Boden oder so, ne? Aber die Kommunikation darüber, und da finde ich, wird es interessant, für den Wartenden und für den, der den anderen warten lässt. Also es war quasi gar keine Kommunikation. Letztes Mal hat sie mitten in unserer Podcast-Aufnahme angerufen, ob sie jetzt kommen könnte, wo ich denke, ja, ich nein, mich. Du warst dabei bei dem Telefonat. Seitdem habe ich von ihr nichts mehr gehört, auch nicht die Woche danach.
Vielleicht ist
auch
sie
nicht die zweite Woche danach. Nee, also ich bin, ja, also das ist nicht mein, es ist doch nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, wie sie ihren Jahreswechsel verbringt. Das ist irgendwie, verstehst du?
Ja, doch, ich verstehe das total. Und ich muss auch sagen, da habe ich auch so ein ganz bisschen Problem mit den Pflegeleuten allgemein.
Okay.
Weißt du, die Pflegeleute selbst werden ja total ausgenutzt, ne, müssen hetzen wie die Bekloppten,
ja.
Haben dabei völlig, aber wirklich aus meiner Sicht wirklich völlig. Ne? Und da wäre es schön, wenn uns Zuhörerinnen innen antworten würden und auch schreiben würden, habt ihr das auch so, dass da der Überblick an uns, die wir tatsächlich das schwächste Glied der Kette sind und nicht die Pflegekräfte, dass die da wirklich überhaupt keinen Gedanken dran verschwenden. Also das kommt meines Erachtens im Hirn gar nicht vor.
Nee, ich habe das Gefühl, wir sind so Spielfiguren.
Ja, das ist, du wirst so bearbeitet, ne? Das ist so, als wenn du formst irgendwas und dann steht es halt in Lehm gegossen, dann noch ein bisschen im Keller rum. Und nächste Woche machst du weiter. Was interessiert die Figur das?
Richtig. Ne? Also ich merke auf jeden Fall immer dieses Erstaunen, wenn ich einen Termin habe, wenn ich mal nicht so funktioniere. Und da geht's nicht nur um Pflege, da geht's eigentlich um alle, die hier ins Haus kommen zu mir, ob es nun Behandler sind oder Pflegekräfte, nicht unfreundlich und nicht blöd. Und ich will da auch keinen irgendwie anschimpfen oder schlecht dastehen lassen, weil das sind sie alle nicht. Aber ich merke das, diesen Unterschied. Und es ist immer eine leichte Kränkung, Entschuldigung. Also für meine Gedanken sind ja noch gesund. Mein Körper ist krank, aber meine Gedanken funktionieren noch ganz gut. Und da findet das Kino ja statt, dass man irgendwie denkt, hallo, das ist ja, ich weiß, ich arbeite nicht mehr, ich weiß, ich bin viel zu Hause, aber auch ich kann ja ein Leben haben.
Ja, natürlich. Und ich weiß nicht, ob ich mein wirklich genialstes Beispiel dieser Art schon hier gesagt habe in den Folgen. Wir haben ja nun schon viele gemacht. Egal, ich hau's noch mal raus, das mit dem Busfahrer. Also im Rollstuhl am Bus morgens um 7.30 Uhr. Das habe ich schon erzählt, oder?
Also mir hast du es erzählt, ob du es hier im Podcast erzählt hast, weiß ich nicht. Wir quatschen ja so viel.
Ja, ich glaube, das ist, ich hau's mal raus. Ich fuhr also morgens mit meinem Rollstuhl zur Bushaltestelle damals, was also wirklich extrem schwer war, weil ich mit meinen Armen da schon gar nicht angekommen bin. Ich musste also wahnsinnig früh losfahren, damit ich diese paar hundert Meter überhaupt schaffe. Dann komme ich da an, dann öffnet der Busfahrer und hat sich geweigert, mich mitzunehmen. So. Und jetzt hört mal zu, die Begründung dafür. Und ich glaube, dann sind wir zurück beim Thema. Wir haben jetzt die Zeit, wo die Leute zur Arbeit fahren. Sie können doch wohl Bus fahren, wann sie wollen. Und der ist nicht ausgestiegen und hat geholfen, weil ich nun mal meinen Scheißrollstuhl nicht selbst reintragen kann, dann bräuchte ich keinen. Und muss ich sagen, vor allem, du kannst ja gar nicht reagieren, Edda, ne? Oder? Richtig. Du sagst ja gar nichts, du bist, ey.
Spontan ist immer das, was einem auf dem Nachhauseweg einfällt.
Ja, du bist ja so baff. Du sagst gar nichts. Absolut. Tür geht vor dir zu, ne? Und du stehst ja da. Ne? Das Beste wäre jetzt, im Film würde es dann noch ein bisschen regnen leicht. deine Mundwinkel würden langsam runterfallen, ne? Und irgendwann bist pitchnass. Das wäre dann das Ende von dieser kleinen Szene, ne?
Ja.
Aber es ist bittere Realität. Und damals habe ich mich maßlos aufgeregt. Heute habe ich dann noch eine andere Idee. Der Busfahrer ist mittlerweile schon getrieben wie blöd. Ich weiß nicht, wie die da die Zeiten getaktet haben, aber alle, die um uns rum unterwegs sind, halten sich für am meisten getriggert, am wenigsten zeithabend. Das kommt auch noch dazu. Es hat ja keiner mehr Zeit in dieser Zeit. Ja, ne? Niemand. Es gibt niemanden, der Zeit hat. Das hat man allen eingeredet, dass sie keine Zeit haben. Und wir haben überhaupt nicht das Anrecht, Zeit zu haben. Also, weil das wir haben ja immer Zeit.
Das ist es.
Das ist total crazy, oder?
Das ist pervers. Ich finde es wirklich abartig.
Ja, und es ist so schwer, findest du nicht auch, die Leute dafür irgendwie oder mit denen zu diskutieren, die es betrifft, ne? Die sind ja eigentlich nicht Gegner, ne? Weil die sind ja selbst davon betroffen. Und das ist, glaube ich, das.
Genau. Mein Problem ist auch, dass ich immer das große Ganze sehe und zwar viel zu schnell. Deswegen nehme ich mich gerne, das ist so.
Ja, man nimmt sich zurück.
Das war aber schon immer so, ich nehme mich zurück, weil ich das große Ganze. Das war früher schon auf der Bühne schon so, wenn du 10 Minuten Auftritt hast, jeder packt seine geilsten Nummern raus. Edda guckt erstmal, was ist denn vor mir dran, was ist denn nach mir dran, wie passe ich denn da rein? Und ich nehme halt das, ich habe halt das genommen, was reinpasst und nicht das, was die geilsten Nummern waren. Und das hat sich natürlich als Patient nicht geändert. Ich denke immer die andere Seite mit und zwar viel zu schnell und dadurch verliere ich meine Perspektive einfach auch mal aus den Augen. Leider.
Aber man verliert auch noch den Rest der Spontaneität.
Das stimmt.
Ne? Mit der Spontaneität ist das ja so eine Sache, Edda. Wir sind, wir sollen ja alle spontan sein, ne? Und ich glaube, wir haben, oder die neurologisch Erkrankten, das sind ja nicht nur MSler, das sind also auch psychisch erkrankte Menschen, das sind eigentlich sehr viele, die erkrankt sind. Die müssen gar nicht unbedingt vorbelastet sein, darüber nachzudenken, was sie tun. Die sind dann aber wirklich so richtig am Eimer, weil wir fordern ja von jedem, dass er einfach spontan ist. Und spontan bedeutet in dem Sinne nichts Gutes. Das bedeutet aus meiner Sicht, du denkst überhaupt nicht darüber nach, was du sagst. Du musst der Erste sein, der schreit.
Mhm.
Würdest du das unterschreiben so? Dass das ein Problem ist?
Ja, schon. Ja, ne? Definitiv.
Weil das können wir, also bei mir war das ganz, ganz schlimm. Wirklich ganz, ganz schlimm. Ich musste mich meiner Verlangsamung im Kopf ja anpassen. Das hat lange gedauert. Na, wenn du bist es ja gewöhnt, auf etwas zu reagieren und dann zu agieren. Wenn das schlagartig nicht mehr funktioniert, dann bist du in jeder Diskussion der Depp. Du sitzt da einfach nur noch rum und bist Accessoire.
Das stimmt.
Ne? Und
das stimmt.
Ich glaube auch, das ist auf der Bühne nicht anders. Ich stelle mir das gerade vor. Gerade eine Bühnenshow lebt ja davon. Also dieses Lebendige kommt ja dadurch zustande, dieses Natürliche, dass es so perfekt ist. Also dieses, was wir gar nicht sehen, macht es so gut, ne? Was da drin steckt. Also, und da ist eine Menge drin, sobald du da nur eine Millisekunde unterbrichst. Dann gibt es so ein, was ist das? Oder?
Ja, ja, nein. Also eigentlich waren die besten Shows waren immer, wenn das Programm schon eigentlich ein bisschen ranzig war, also ein bisschen zu alt, dass man ein bisschen gelangweilt ist von der Routine des Programmes an sich. Und dann guckt man, oder ich, dann geguckt, was passiert denn heute mal anderes? Wer sitzt denn da vor mir? Was ist denn lustig? Was ist denn noch lustig im Raum, außer das Programm? Das kenne ich. So? Und das waren eigentlich die besten Momente, weil dann gehst du fliegen in die Improvisation. Und dann, wenn du deine Nummer wirklich gut im Griff hast, dann funktioniert diese Improvisation auch, weil es eben nicht ein neues Stichwort und neues Thema ist, sondern du bist ja zu Hause. Es ist ja kuschelig da auf deinem Bühnensofa und so.
Ja.
Also
da musst du dich ja wohlfühlen, ne?
Du musst dich wohlfühlen, das ist Bedingung Nummer eins.
Das meine ich damit. Dieses Wohlfühlen des Künstlers in seiner Show.
Ja.
Da habe ich das Gefühl, das spüre ich als Zuschauer. Ne?
Ja.
Das ist wie mit einem Molly-Suit. Du siehst sofort, ob jemand abgehackt geht und kein Messgerät dieser Welt misst das so schnell, wie du das merkst. Sofort.
Das stimmt.
Du siehst das sofort. Jetzt stell dir das umgekehrt vor, das geht dir flöten.
Ja, hui.
Weißt du, das ist das, was ich meine. Du stehst da jetzt und mit mal macht's diesen ganz kurzen Augenblick des Erstaunens, wo nicht der Ablauf so vor sich hin treibt oder du ihn auch getrieben hast, ist völlig egal. Es funktioniert einfach. Du hast es schon lange gemacht, es funktioniert. Ne? Und jetzt macht's mit mal Pupp und es ist unterbrochen. Und da habe ich persönlich festgestellt, diese Momente haben mich komplett bloßgestellt.
Mhm.
Also ich stand da und habe immer rumgeredet, fachlich, wie ich jetzt hier gern rumschwurfe und abschwurfe. Und dann ist der Riepe mitten im Satz abgeschaltet. Für einen ganz, ganz kurzen Augenblick. Und dann wachen alle im Meeting auf und starren dich verdutzt an. Und wenn die Blase dann noch ihr Übriges tut,
nun,
dann möchten wir uns das alle gar nicht vorstellen, wie man dann da steht.
Das stimmt.
Und ich glaube, diese kleinen Sachen sind dann, also bei mir haben die jedenfalls einen wirklich fürchterlichen Einschlag gehabt, wo ich unfassbar lange gebraucht habe, das durch Gelassenheit in den Griff zu kriegen. Das heißt, ein anderer, wirklich geänderter Auftritt. Eine wirklich andere, eine andere Version von mir, die man etablieren muss, damit die funktioniert. Auf der Bühne geht das gar nicht. Du kannst ja nicht dich anders auf der Bühne etablieren mit deinem Programm. Das wäre ja für dich in der Arbeit überhaupt nicht.
Das haben wir versucht, weil irgendwann haben die Leute gesagt, ach, es ist ja doch alles immer wieder. Also wir hatten so einen Signature-Song, ne? Das war ganz lange Zeit Amsterdam. Wenn wir das nicht gespielt haben, haben die Leute, warum spielt ihr das nicht mehr? Mann, wir vermissen das Lied. Ja, so, wenn wir es gespielt haben, spielt ihr das schon wieder? Das kennen wir doch schon.
Ja, das ist Wahnsinn, ne?
Total.
Ja,
absolut. Ja. Du sollst dich verändern, es darf nichts anderes sein. Muss aber was Neues sein. So, es ist irgendwie, daran sind wir kaputt gegangen. Wir haben eine Show lang probiert, uns ein bisschen zu drehen, mich weicher zu machen, Ina pfiffig, anders pfiffig zu machen.
Von der Kunstperson anders zu machen. Ja.
Und das haben wir kläglich wieder einstellen müssen. Wir sind wieder zu unseren alten Gewohnheiten zurück, weil die Leute das einfach nicht angenommen haben, weil es war zu anders.
Ja, ich glaube, man ist sehr darauf fixiert, ganz genau das zu haben. Ganz genau das. Und wir haben ganz feine Antennen dafür, wenn es anders ist. Es muss nur minimal anders sein, dann stößt uns das schon auf.
Und so gibt es eben auch ein festes Bild eines chronisch kranken Patienten, der überwiegend zu Hause ist. Das zu drehen, da zu sagen, ich bin zwar zu Hause, aber ich habe vielleicht trotzdem Termine. Ich habe trotzdem Leben. Das ist schwer durchzusetzen. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich gelte als sehr renitente Patientin, weil ich auch mal Nein sage und auch mal diskutiere. Na ja, doch, dass das so nicht geht. Also ich bin jetzt zum Beispiel gespannt, jetzt kommt die Haushaltshilfe hoffentlich. Ich weiß es nicht, mit mir redet ja keiner. Rein theoretisch käme sie morgen. Auf das Gespräch bin ich sehr gespannt.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich heftig. Und ich kann das wirklich, zum Glück habe ich das nicht. Du weißt, Manu ist da. Wir machen Termine nur, wenn Manu da ist. Das Einzige, was dabei rauskommt, ist, dass ich gar nicht krank und behindert bin.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Weil, was hat der denn? Ich sitze da ja nur. Du kannst ja überhaupt nichts erkennen. Und wenn ich mal mit den Leuten rede, dann, ich glaube, das hören auch die Podcast-Freunde und Freundinnen, kann ich am Stück vernünftig reden. Aber das führt schon dazu, wenn du dann nicht durch die Gegend stolperst und kriegst einen geraden Satz auf der Reihe, dann bist du gar nicht behindert mit einem Mal.
Nee, aber das ist ja tatsächlich so. Also wenn ich am Tisch gegenüber sitze und ich rede mit jemandem, sind alle, machst du alles wie früher, du bist ja gar nicht krank. Ja, das merken sie immer erst, wenn ich aufstehe.
Ja, dann ist der Schock so tief. Ne? Ja. Das ist der Schock so tief, weil dann siehst du das wieder sofort. Und ich glaube, das ist wirklich ein Problem. Und ich habe auch noch nicht wirklich dafür ein Patentrezept. Weil da gibt es gar keine Schuldigen auf irgendeiner Seite, sondern das ist wirklich ein Dilemma, was ganz schwer irgendwie in den Griff zu kriegen ist.
Und genau das wird es mir auch schwer machen, morgen das Gespräch überhaupt zu führen. Ja, weil eben eigentlich keiner Schuld hat. Weil es einfach nur doof ist.
Bei mir ist das so, ich darf dann, dieses viele Reden, das überdeckt, du weißt das, aber ich kann es ja auch mal den ZuhörerInnen sagen, das überdeckt, den Faden vollständig zu verlieren. Denn das Schwierigste, wenn man kognitiv diese Problematik hat, ist zuhören, nicht sprechen. Und das und in der Außendarstellung macht es genau das Gegenteil. Weil ich zuhören nicht ablesen kann. Wie soll das gehen? Und das jetzt stelle ich mir vor, Wie nimmt uns dann die Putzfrau wahr? Wie nimmt uns die Pflegekraft wahr? Wie nehmen uns die Ärzte wahr? Mhm. Ich meine, was machen die da? Gucken die uns dann gar nicht erst an, damit sie nicht in die Bredouille kommen? Die wissen es doch auch nicht.
Richtig. Ja, also ich glaube, ich habe zwei Außenwirkungen. Entweder bin ich wirklich gechillt für das Gegenüber.
Ja.
Weil ich eben dadurch, dass ich immer alle anderen Positionen auch mitdenke, habe ich halt auch ein Verständnis so, ne?
Ja.
Oder es ist eben so, es läuft kommunikationstechnisch so schief, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich mit denen kommunizieren soll und es wird dann ganz relativ sprachlos.
Ja, siehst du, und ich werde aggressiv und das ist dann der Unterschied und deswegen muss ich mich ich kann also mich mit dir unterhalten, aber wenn ich in Situationen komme, wo es Stress gibt, dann bin ich nicht in der Lage, schnell genug darüber zu reflektieren, was ich sagen möchte, was man eigentlich normal kann, wenn man gesund ist. Und alle Gesunden, die jetzt zuhören, das ist unfassbar schwierig rüberzubringen, wenn einem das abhanden geht. Dann kann man nur schwarz-weiß mit einem mal. Entweder du bist in der Ecke oder du wirst aggressiv. Ich finde, dass du es dann schaffst, dich zurückzunehmen. Das ist also eine Qualität, die hat man aber. Oder man hat sie nicht, weil, oder? Das ist ja so ein bisschen, sagen wir mal, charakterabhängig auch. Ich kann mir ja nicht vollständig auf den Kopf stellen, ne? Man muss schon viel an sich ändern, aber man kann sich ja nicht völlig auswechseln, wenn man krank wird.
Richtig, aber es ist eben auch, genauso wie du sagst, dein Hahnfuß ist eben, dass du dann aggressiv wirst unter Umständen, ist mein Hahnfuß, ich nehme mich zurück.
Ja, das ist dieses nach vorne.
Die gleiche Behinderung in die andere Richtung. Du,
es ist ja beides unnatürlich. Das heißt, die anderen, die mit dir kommunizieren, merken ja, dass das in eine merkwürdige Richtung geht. Wenn, besonders wenn es um lächerliche Themen geht, also wir reden ja hier nicht über eine Diskussion vom Weltfrieden und dann ist der eine irgendwie völlig anderer Meinung, sondern es geht um völlig normale, also einfache Dinge, Kleinigkeiten, über die man sich unterhält und das dann passiert, das dadurch wirkt man merkwürdig aus meiner Sicht.
So, das stimmt total.
Einen Satz wollte ich übrigens in diesem Zusammenhang noch unterbringen.
Nämlich?
Die Zeit heilt alle Wunden.
Aha.
Ja, ich dachte immer, das hätte irgendwie Karl Klötenkämper aus Wanne-Eickel sich ausgedacht. Nein, es war Voltaire.
Ach, guck.
Und also ein Philosoph des 18. Jahrhunderts aus Frankreich. Leider habe ich nicht rausgefunden, in was für einem Zusammenhang der das gesagt hat. Ich glaube, ich habe noch nie einen dümmeren Satz gehört. Also ich weiß es nicht. Es muss in einem anderen Zusammenhang gewesen sein. Denn alles, was wir jetzt an Problematik beschreiben, bedeutet ja, du musst selber aktiv werden. Du musst irgendwas an der Situation ändern. Es passiert einfach gar nichts mit der Zeit. Null.
Richtig.
Gar nichts.
Und ich verweise wieder darauf, dass MS auch gerne mach selbst genannt wird.
Ganz genau. Da ist es praktisch schon, das ist so wie eine Berufsbeschreibung in der Krankheit. MS mach selbst,
ja.
Ne?
Ja, das stimmt.
Aber nicht warte. Mhm. Ne? Und selbst beim Warten, wenn eine Wunde von selbst heilt, die heilt doch nicht von selbst. Da sind tausende, Millionen Zellen, die alle miteinander kuscheln und dann reparieren die und die machen was.
Und jetzt mal zum Thema, Zeit hält alle Wunden. Bei uns werden sie nur hart und heißen dann Läsionen und bleiben da. Die verändern sich nur, aber sie gehen ja nicht weg.
Ist das nicht das Verrückte? Du hast einen Spruch, den einer der schlauesten Menschen des 18. Jahrhunderts gesagt hat. Und dann hast du eine Krankheit, die eine Wunde ist. Die heißt viele Wunden.
Viele Narben, genau, ganz genau.
Ja. Und ist das nicht, also ich weiß nicht, manchmal komme ich auf so Sachen, weil das wird ja oft so geschrieben. Ich glaube, man meint damit aber was ganz anderes.
Ja, na klar.
Ne? Man erkennt, man denkt dann nicht über den Zusammenhang nach, dass wir Zeit nur erfunden haben und es eigentlich Bewegung gibt. Ja, und Zeit eigentlich die Beschreibung dafür, dass man Bewegung beschreiben kann. Und Bewegung ist nun mal die Grundlage allen Lebens. Ansonsten ist man eigentlich tot und hat ganz viel Zeit.
Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Man ist tot, man hat dadurch ganz viel Zeit. Leute, wir wünschen euch ganz wenig Zeit, weil in 2 Wochen werden wir hier wieder sitzen und miteinander plaudern. Für heute mache ich diesen Wartesack, die Wartestelle mal zu. Der Bus fährt los und nimmt dich mit. Worüber wir in 2 Wochen plaudern, nun, das wird das Leben in unser Leben spülen. Schauen wir mal. Wenn ihr uns erreichen wollt, am besten podcast@1000gesichter+2.de. Da werden Sie geholfen. Für heute sagen wir Tschüss.
Tschüss.